Dr. Ted Hildebrandt, Geschichte des Erd und Theologie, Vorlesung 21, Copyright Warnzeichen 2020, Dr. Ted Hildebrandt, das ist Dr. Ted Hildebrandt in seinem Kurs über Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments. Lektion 21, das Buch der Richter mit Simson fertigstellen, die Geschichte von den beiden Leviten und dann das Buch Rut. Abimelech, in Ordnung, lassen Sie uns über das Buch der Richter sprechen. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass Gideon gegen Midian kämpft, dass Gideon die Midianiter mit dem Schwert des Herrn besiegt, dass Gideon ihre Molotow-Cocktailjampen wegwirft und Dinge in Brand steckt, dass er die Trompeten bliest und den Sieg über die Midianiter erringt. Was nach Gideons großem Sieg geschah, ist, dass Gideon einen Sohn hat und der Sohn Abimelech heißt. Jetzt ist der Name wirklich wichtig. Sein Name ist Abimelech. Blutgruppe, was bedeutet auf Hebräisch? Abba, Vater. Also Abi ist mein Vater. Melech bedeutet König. Mein Vater ist König. Wer ist sein Vater? Sein Vater war Gideon. War sein Vater König? Nein, das war er nicht. Gibt es in Israel zur Zeit der Richterkönige? Nein. Ist dieser Name also wirklich ein interessanter Name? Es kollidiert mit dem Buch, mein Vater ist König, aber er war nicht König. Aber sein Name ist nichtsdestotrotz Abimelech. Jotams Fabel, was nun passiert, ist, dass Abimelech die Macht übernimmt. Er ist der ältere Bruder. Was er mit all seinen anderen Geschwistern macht, ist, dass er sie alle umbringt. Es gibt 30, 40, 50, es gibt eine Menge davon. Er tötet seine Brüder und Schwestern. Was passiert, ist, dass Jotam, einer der jüngsten Jungs, sich versteckt und entkommt. Jotam geht dann auf einen Hügel hinauf und wird seinem Bruder eine Fabel erzählen, die in Kapitel 9 des Buches der Richter steht. Er wird diese Fabel erzählen. Ich werde nur erzählen und eine Art Zusammenfassung des Gleichnisses geben. Aber im Grunde geht er nach oben und erzählt diese Geschichte. Die Bäume des Waldes zogen hinaus, um sich zum König zu machen. Übrigens, was ist eine Fabel? Gibt es Fabeln in der Bibel? Was ist eine Fabel? Normalerweise ist eine Fabel wie ein Tier, das spricht, oder wie ein Baum, der spricht. Nun, hier gehen die Bäume des Waldes hinaus, um sich selbst zum König zu salben. Und so gehen sie zum Olivenbaum und sagen zum Olivenbaum, Olivenbaum, wärst du unser König? Du gibst uns Olivenöl und all diese wunderbaren Dinge, die wir essen. Oliven, die wir auf eine Pizza legen können. Und wir hätten einfach nur gerne einen Olivenbaum für unseren König. Und der Olivenbaum sagt, ich kann nicht dein König sein. Wenn ich dein König bin, gibt es keine Oliven und das ist nicht gut. Also gehen sie zur Rebe. Und sie sagen, hey, Weinrebe, würdest du unser König sein? Du kannst jetzt die ganze Zeit feiern, wenn eine Rebe unser König ist. Es wird Wein für alle geben. Die Rebe sagt, ich kann nicht dein König sein, denn wenn ich dein König bin, kann ich nicht die Trauben produzieren, die das Herz des Menschen glücklich machen. Also, endlich geht es zum Brombeerbusch. Wart ihr schon mal in Texas? Ein Brombeerstrauch ist ein Busch, auf dem keine Blätter sind. Alles, was es ist, sind Dornen und Disteln. Es schneidet deine Beine auf, wenn du versuchst, durch sie hindurchzugehen. Sie sind in der Regel etwa kniehoch. Es sind niedrige, sehr dornige Büsche, die fast keine Blätter haben. Es sind nur diese Dornen und Disteln. Was passiert also, wenn sie zum Dornbusch kommen und sagen, Dornbusch, wärst du unser König? Und der Dornbusch sagt, ich werde dein König sein. Komm, versteck dich in meinem Schatten. Warum ist das so ironisch? Der Dornbusch hat keinen Schatten. Wozu taugt der Dornbusch? Es ist zu nichts gut. Und doch behauptet sie, dass sie der König sein wird. Was versucht Jotam mit dieser Geschichte über Abimelech zu sagen? Ist es am unwahrscheinlichsten, dass Abimelech der König wird? Und doch tut er so, als wäre er der große König, aber in Wirklichkeit ist er am wenigsten wahrscheinlich. Der Olivenbaum ist weg. Die Rebe ist weg. Und hier ist dieser Brombeerbusch, jetzt versucht dieser Dornbusch König zu werden. Das ist also eine Fabel. Das ist eine Fabel, die Jotam erzählt. Es ist eine Fabel, die in der Bibel aufgezeichnet ist. Wenn du also die Leute wütend machen willst, sag, es gibt Fabeln in der Bibel. Und die Leute werden ganz aus der Form geraten, weil viele Leute denken, die Bibel sei eine Fabel und keine Geschichte. Aber es gibt Fabeln in der Bibel. Diese wird von Jotam erzählt, von den Bäumen, die diesen Busch zu ihrem König machen. Übrigens soll diese sarkastische Fabel seinen älteren Bruder niedermachen? Und dafür ist diese Fabel da. Die Fabel vom Dornbusch ist eine Satire auf die Macht. Ich glaube, wir haben das schon einmal gesagt, Geld, Sex und Macht. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Die Macht ist diejenige, die Abimelech bekommt. Er tötet seine eigenen Brüder, damit er Macht haben und der nächste Herrscher sein kann. Oft sieht man so etwas. Ziemlich traurig. Das ist eine traurige Geschichte. Das ist das Ende von Gideon. Siehst du, dass Gideon wirklich ein guter Mensch war? Aber seht ihr, nachdem Gideon gegangen ist, seine Söhne, ziehen sie in ihrer Familie in diesen Krieg und zerstören einfach seine Familie? Also geht Gideons Clan unter. Der erste Versuch des Königsamtes ist Abimelech. Manche Leute assoziieren dies mit dem ersten Königsversuch. Ein gescheiterter Versuch, König zu werden, findet sich hier im Buch der Richter. Was steht im Buch der Richter? Es gibt keinen König in Israel, und jeder tut das, was in seinen eigenen Augen recht ist. Rechts? Abimelech versucht sich an dem ersten Versuch dieser Art von Kleinkönigtum im Buch der Richter. Es war jedoch ein gescheiterter Versuch. Jephtha, was ist mit diesem Kerl Jephtha? Er ist im Grunde für eine Sache berühmt. Er ist ein Gileadit. Er passte nicht wirklich gut in die Gesellschaft. Also wurde er vertrieben, weil er nicht akzeptiert wurde. Seine Mutter, da war eine gewisse Unehrlichkeit. Was ist los? Sagt Gott jemals das genaue Gegenteil von dem, was er meint? Und in Kapitel 10, Vers 14 sagt Gott Folgendes: Ihr aber habt mich verlassen. Er spricht zu den Menschen in Israel. Er sagt, du hättest mich verlassen und anderen Göttern gedient. Also werde ich dich nicht mehr retten. Gottes Rolle als Retter. Ich werde dich nicht mehr retten. Und dann sagt Gott dies, geh hin und rufe zu den Göttern, die du erwählt hast. Lassen sie sich von ihnen retten, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Befiehlt Gott seinem Volk hier den Götzendienst? Er sagt, geh zu den Göttern, die du gemacht hast, und rufe zu ihnen. Befiehlt Gott hier den Götzendienst? Ist das Sarkasmus? Ist Gott sarkastisch? Er sagt, ich werde euch nicht mehr retten, weil ihr diese Götzen anbetet. Okay, geh zu den Götzen, lass sie dich retten. Das ist sarkastisch. Er will ihnen sagen, werdet ihre Götzen los und kommt zu ihm zurück. Aber er verwendet hier Sarkasmus und sagt genau das Gegenteil von dem, was er meinte. Gibt es Sarkasmus in der Bibel? Wird Gott eigentlich sarkastisch? Ja, das tut er. Man muss wirklich vorsichtig mit Sarkasmus sein. Oft benutze ich Sarkasmus. Kann Sarkasmus sehr schädlich sein? Ich werde meine Tochter nie vergessen, als sie in der 6. Klasse war. 10 bis 15 Jahre später kam sie zu mir zurück und sagte, ich erinnere mich, als du etwas Verrücktes gesagt und zitiert hast, was ich gesagt hatte, aber ich war sarkastisch. Sie verstand nicht, dass es sarkastisch war. Sie dachte, dass es das war, was ich tatsächlich hatte. Was ich also sagen will, ist, vorsichtig mit Sarkasmus zu sein, denn Sarkasmus kann Menschen, die es nicht verstehen, Schaden zufügen. Aber Gott benutzt es hier. Es gibt also einen Platz für Sarkasmus und es gibt einen Platz ohne Sarkasmus. Klingt wie Prediger oder so, nicht wahr? Der Kontext bestimmt also die Bedeutung. Hier wird deutlich, dass Gott nicht wollte, dass sie Götzendiener werden. Übrigens, das ist der Punkt. Gott benutzt Sarkasmus, um was zu tun? Welche Funktion hat der Sarkasmus? Dient der Sarkasmus dazu, sie zu tadeln? Also benutzt er Sarkasmus, um sie zu tadeln. Das muss man dann aus dem Kontext herausnehmen. Was passiert nun? Jephtha geht hinaus. Er sagt, okay, ich werde für euch kämpfen. Ich werde dich führen. Ich werde der Richter sein. Gott macht ihn zum Richter. Dann heißt es hier, der Geist des Herrn kam auf Jephtha. Dies ist Kapitel 11. Februar. Er überquerte Gilead. Und Jephtha legte dem Herrn ein Gelübde ab. Und das ist das Gelübde, dafür ist Jephtha am berühmtesten, sein Gelübde. Jephtha hat dem Herrn ein Gelübde gegeben, wenn du die Ammoniter in meine Hände gibst, wird alles, was aus der Tür meines Hauses kommt, um mir entgegenzukommen, wenn ich im Triumph von den Ammonitern wiederkehre, dem Herrn gehören, und ich werde es als Brandopfer opfern. Er zieht in den Kampf gegen die Ammoniter. Die Ammoniter sind hier in Jordanien. Was ist los? Er kommt nach Hause. Wer kommt ihm entgegen, wenn er nach Hause kommt? Seine Tochter kommt ihm entgegen, wenn er nach Hause kommt. Das wirft nun eine Frage nach den Gelübden auf. Du musst vorsichtig sein, wenn du vor Gott Gelübde ablegst. Prediger sagt dazu einige interessante Dinge. Lassen Sie mich das einfach vorlesen. Prediger 5. Im Buch Prediger steckt übrigens große Weisheit. Darin heißt es, hütet eure Schritte, wenn ihr zum Haus Gottes geht. Geht näher, um zuzuhören, anstatt das Opfer von Toren darzubringen, die nicht wissen, dass sie Unrecht tun. Seid nicht voreilig mit eurem Mund, seid nicht voreilig in eurem Herzen, um etwas vor Gott zu sagen. Gott ist im Himmel und du bist auf Erden, also lass deine Worte wenige sein. Springen wir hinunter zu Vers 4, wenn ihr ein Gelübde vor Gott ablegt, zögert nicht, es zu erfüllen. Er hat kein Vergnügen an Narren, erfülle dein Gelübde. Es ist besser, kein Gelübde zu schwören, als ein Gelübde abzulegen und es nicht zu erfüllen. Was sagt er? Wenn du in das Haus Gottes gehst, so seien deine Worte wenige. Manchmal mache ich mir Sorgen über einige dieser Jugendrallys, die sie hatten, als ich jünger war. Die Leute gingen hinauf und sagten, verpflichtest du dich, jeden Tag 3 Kapitel der Heiligen Schrift zu lesen? Wie viele von euch werden das tun? Alle stehen auf. Sie legen ein Gelübde ab, zu lesen und solche Dinge. Was ich damit sagen will, ist, dass man dabei sehr vorsichtig sein sollte. Gott hat keine Freude an Toren. Sei nur vorsichtig, wenn du Gelübde vor Gott ablegst. Jephtha legt dieses Gelübde ab, alles, was aus der Tür meines Hauses kommt. Nun stellt sich die Frage, verbrennt Jephtha seine Tochter? Verbrennt er sie als Opfer? Lassen Sie mich nur Folgendes sagen, wahrscheinlich sagen 80-90% der Gelehrten des Alten Testaments, dass Jephtha seine Tochter verbrannt hat. Was soll das nun tun? Ich werde Ihnen sagen, dass ich nicht glaube, dass er sie verbrannt hat. Aber was sollte das in deinem Hinterkopf haben? Hildebrand ist der Professor dieser Klasse, er hat recht. Nein, nein. Hildebrand hat damit höchstwahrscheinlich Unrecht. Aber glaubt er immer noch, dass es richtig ist? Was ich damit sagen will, ist, dass ich weiß, dass die meisten meiner Freunde, die Alttestamentler sind, in diesem Punkt nicht mit mir übereinstimmen würden. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, warum ich glaube, dass Jephtha seine Tochter nicht verbrannt hat. Ich glaube, das hat er nicht. Es handelt sich um eine Minderheitsposition. Was ich also versuche zu sagen, ist, muss ich zugeben, dass ich mich manchmal irren kann. Ja. Und hier kann ich mich irren. Ich möchte Sie nur warnen, dass es sich hierbei um eine Minderheitsposition handelt. Vielleicht hat er sie verbrannt. Aber hier sind die Gründe, warum er es meiner Meinung nach nicht getan hat. Als ihr gesagt wird, dass Jephtha, als er in sein Haus in Mizpah zurückkehrte, ihm entgegenkommen sollte, wenn nicht seine Tochter, die zum Klang der Tambourine tanzte, sollte sie ihm entgegenkommen. Ihr Vater ist aus dem Krieg nach Hause gekommen. Es ist wie ein Militär, der aus Afghanistan zurückkehrt. Seine Kinder kommen, um Papa zu Hause willkommen zu heißen. Dann heißt es, sie war sein einziges Kind. Warum kommt da zur Sprache, dass sie sein einziges Kind war? Beachte nur, dass sie ihm gehörte Einzelkind. Außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Es macht es also wirklich, wirklich explizit. Mein Vater, antwortete sie, du hast dein Wort dem Herrn gegeben. Tu mir genau das, was du versprochen hast. Nun hat der Herr Rache an euren Feinden genommen. Sie sagt, okay, da bin ich auch dabei, Vater. Sie sagt, gib mir 2 Monate. Sie hat eine Bitte von ihrem Vater. Gib mir 2 Monate, um die Hügel zu durchstreifen und mit meinen Freunden zu weinen. Warum? Denn ich werde verbrannt werden. Nein. Lass mich 2 Monate gehen, um mit meinen Freunden durch die Hügel zu streifen, denn ich werde nie heiraten. Nun, wenn du als Opfer auf einem Altar verbrannt würdest, würdest du dir dann Sorgen machen, dass du nie geheiratet hast? Oder würde die Ehe irgendwie an zweiter Stelle stehen? Wenn man schon mit Feuer verbrennt, ist das nicht ein bisschen wichtiger, als verheiratet zu sein? Aber beachten Sie, dass sie hier sagt, weil ich vielleicht nie heiraten werde. Du darfst gehen. Und sie war 2 Monate in den Bergen. Sie und die Mädchen trauern draußen auf den Hügeln. Und warum? Denn sie wird nie heiraten. Nach 2 Monaten kehrte sie zu ihrem Vater zurück und er tat mit ihr, was er geschworen hatte. Was ist die nächste Zeile, und sie war eine Jungfrau? Und du sagst, Moment mal, er hat sie gerade verbrannt. Wen interessiert das schon, ob sie noch Jungfrau ist oder nicht? Dieser Typ hat gerade seine Tochter im Opferfeuer geräuchert. Warum sollte es heißen, und sie war eine Jungfrau? Brennen Jungfrauen heißer? Was ist der Deal? Es tut mir leid. Wenn er sie einfach verbrannt hat, warum würdest du dann gleich nach dem Verbrennen erwähnen, dass sie Jungfrau ist? Wenn jedoch etwas anderes geschieht, ist es möglich, dass das, was er sagt, dass er alles opfern würde, was aus der Tür seines Hauses kommt, dass es 2 Möglichkeiten gibt, dies zu nehmen? Ist es möglich, es so zu lesen? Das hebräische Wort für und kann auch mit oder übersetzt werden. Gibt es einen Unterschied zwischen und oder? Was ist, wenn du es so nimmst? Wenn du die Ammoniter in meine Hände gibst, so wird alles, was aus der Tür meines Hauses kommt, um mir entgegenzukommen, wenn ich im Triumph von den Ammonitern zurückkehre, des Herrn gehören oder ich werde es als Opfer darbringen. Jetzt, so heißt es in der NIV, wird des Herrn und ich werde es als Opfer darbringen. Ist das etwas anderes, als zu sagen, ich werde es dem Herrn weihen oder ich will es als Opfer darbringen? Das ermöglicht es ihm, seine Tochter dem Herrn zu weihen. Übrigens ist es dann wichtig, dass sie Jungfrau ist, dass sie nie geheiratet hat, dass sie dem Herrn geweiht ist. Was bedeutet das? Wird sie Kinder bekommen? Sie wird nie Kinder haben. Das bedeutet, dass Jephtha welche Nachkommen haben wird? Sie ist seine einzige Tochter. Übrigens war es in der Antike eine große Sache, keine Nachkommen zu haben. Endete ihre Linie an diesem Punkt? Und deshalb weint sie, er weint, weil seine Linie vorbei ist. Sie ist seine letzte Chance, Nachkommen zu bekommen, und jetzt ist sie abgeschnitten. Sie ist dem Herrn geweiht. Sie wird nie heiraten, sie ist Jungfrau, sie wird keine Kinder haben. Macht das Sinn? Ich denke, das ist passiert. Er weihte sie dem Herrn. Übrigens, wenn Sie zu Nummer 8 hinübergehen und Dr. Hugenburger in der Park St. Church darauf hingewiesen hat, dann war das meiner Meinung nach eine brillante Beobachtung. Ich habe es in der Vergangenheit nie bemerkt. Deshalb gehe ich gerne in seine Kirche. Jedes Mal, wenn ich in seine Kirche ging, lernte ich etwas Neues. Er hat dieses Ding aus 4. Mose 8,11 gezogen, schau dir das an. In Numeri 8,11 heißt es, Aaron soll die Leviten vor dem Herrn als ein Wellenopfer darbringen. Die Leviten sollen als Wellenopfer präsentiert werden. Bedeutet das, dass er alle Leviten tötet und sie als Opfer vor den Herrn schwenkt? Nein, es bedeutet, dass er sie dem Herrn als Opfer weiht. Erinnert sich noch jemand an Römer 12,1? Als ein lebendiges Opfer, heilig, Gott wohlgefällig, das ist euer vernünftiger Dienst. Auch wir sollen uns Gott als Opfer weihen. Es ist also eher eine Widmungssache, wenn es sich auf Menschen bezieht. Muss ich mich irgendwie zurückziehen, um was zu sagen? Die meisten Gelehrten des Alten Testaments sind anderer Meinung als ich. Ist es wahrscheinlich, dass ich hier falsch liege? Die ehrliche Wahrheit ist, dass die NIV mit einem und anstelle von und oder übersetzt wird. Bei bestimmten Punkten muss man also bescheiden sein. Aber kann man trotzdem stur sein? Man kann immer noch sagen, ich glaube, er hat sie nicht verbrannt, ich glaube, er hat sie dem Herrn geweiht. Der Kontext deutet darauf hin. Aber hier könnte ich mich irren. Das ist also Jephtha. Erkennungszeichen. Nun, Shibboleth und Sibboleth. Dies ist eine SAT-Vokabelfrage. Was bedeutet Shibboleth? Shibboleth ist ein In-Wort, das dich in eine Gruppe bringt. Gibt es bestimmte Gruppen, die bestimmte Wörter verwenden, um dich in ihre Gruppe zu bringen? Wenn ich sagen würde, dass ich zu den 99% gehöre. Damit würde ich in welche Gruppe kommen? Occupy Wall Street, ja, ich gehöre zu den 99%, bei diesen Gehältern können Sie garantieren, dass ich nicht zu den 1% gehöre. Das ist also eine große Sache für Sie. Verschiedene Gruppen haben bestimmte Modewörter, die Sie verwenden. Hast du das in der Highschool gesehen? Machen Sie das immer noch in weiterführenden Schulen? Verschiedene Gruppen haben unterschiedliche Schlagwörter, die sie verwenden. Die athletischen Jungs sprachen auf eine bestimmte Weise, die Leute, die zu meiner Zeit Drogen nahmen, sprachen auf eine andere Weise. Verschiedene Leute sprechen also mit unterschiedlichem Jive Talk. Also, hier ist, was mit Jephtha passiert ist. Jephtha kämpft drüben in Jordanien. Die Ephraimiten, die kämpften, befanden sich in einem anderen Gebiet. Sie sind nicht herübergekommen, um Jephtha zu helfen. Also kommen sie zu Jephtha hinüber und wollen mit Jephtha Krieg führen und sagen, ihr habt uns nicht zum Krieg eingeladen. Wir kommen rüber und heben jetzt mit dir das Rohr. Also lässt sich Jephtha am Jordan nieder. Als die Ephraimiten den Jordan überqueren, bringt er sie dazu, Shibboleth zu sagen. Aber er weiß, dass sie, weil sie aus Ephraim kommen, kein Shibboleth sagen können, weil sie immer K für Auto sagen, und sie sagen Idea, und er weiß, dass er weiß, weil sie diese Worte sagen, dass sie aus Boston kommen. Er weiß, dass es regionale Dialekte gibt. Wenn ich sage, ihr kommt alle zu mir nach Hause, sobald ich ihr alle sage, was passiert? Wenn du in Neuengland Yal sagst, sinkt dein IQ um 20 Punkte. So ist das in Neuengland. Auf der anderen Seite, wenn du in Neuengland mit einem britischen Akzent sprichst, steigt dein IQ um 20 Punkte. Ich mache nur Witze, aber nicht wirklich. Was ich also sagen will, ist, wenn sie hier den Jordan überqueren, sagt er, sag Shibboleth und sie sagen Sibboleth. Dann sagte er, diese Kerle seien Ephraimiten. Er wusste es an der Art, wie sie es aussprachen, dass sie logen. Dann tötete er die Ephraimiten. Dieses Shibboleth wird jetzt im Allgemeinen in der englischen Sprache verwendet, um ein Modewort innerhalb einer bestimmten Gruppe zu bezeichnen, was bedeutet, dass man sich mit dieser Gruppe identifiziert. Jede Gruppe hat also diese Buzzwords oder spezielle Codewörter. Übrigens, sprechen wir als Christen in einer bestimmten Sprache, die anders ist. Ich sage, wir haben auch unterschiedliche Schlagworte. Jede Gruppe wird diese haben. Die Codewörter zur Identifizierung von Gruppen werden als Shibboleten bezeichnet. Einführung in Samson nun, Shimshan, wie viele von euch sprechen das Wort Samson aus? Mit einem P drin? Samson. Wir sprechen es mit einem P aus. Gibt es ein P in Samson? Was sie tatsächlich tun, ist, dass sie die griechische Aussprache verwenden. Das Griechische hat ein P in sich und ist ins Englische übergegangen. Übrigens, Sie sehen, dass SMS Shamosh bedeutet Sonne. Sein Name bedeutet also eigentlich Zani. Also, Samson, wenn man seinen Namen wirklich übersetzen würde, bedeutet Zani. Ich mache nur Witze, aber nicht wirklich. Ich nenne Samson Zani. Nun, was wissen wir über Simson? Lassen Sie mich zunächst ein paar territoriale Dinge mit Samson machen. Wo sind die Philister? Lass uns eine Unterrichtsaktivität machen, See Genesaret, Jordan, Totes Meer. Ihr seid Jordanien, ihr seid Israel und ihr seid das Mittelmeer. Wo werden die Philister sein? Direkt an der Mittelmeerküste. Die Philister werden immer versuchen, die Juden aus dem Westen anzugreifen. Wo werden sie die Juden angreifen? Wo sind die Juden? In Jerusalem, in Israel. Die Juden sind immer oben in den Bergen. So kamen die Philister immer in die Berge. Aber es gibt nur bestimmte Wege, wie man in die Berge kommt. Einer dieser Wege in die Berge führt also durch Beth Horan, den oberen und unteren Beth Horan. Die Straßen gibt es übrigens auch heute noch. Bis zum heutigen Tag, wenn man in die Berge hinaufgehen will, folgt man denselben Straßen, die es dort seit 2 oder 3000 Jahren gibt. Dies ist der Eingang zum Beth Horan. Hier gibt es einen weiteren Eingang. Dies ist der Eingang von Kiriat Jearim. Dorthin brachte David die Lade hinauf nach Jerusalem. Das ist also der Ort, an dem David die Bundeslade heraufbrachte. Erinnerst du dich, dass der Kerl die Lade berührte und vom Herrn getötet wurde?
Uzza, Perez Uzza.
Und das ist also der Eingang von Kiriat Jearim. Nun, wo ist Samson? Shimshan oder Sunny lebt direkt in der Gegend von Zohar und Beth Shemesh, dem Haus der Sonne. Das ist es, wo Samson herkommt. Samsons Frau aus Timna, woher kommt nun Samsons erste Frau? Als er heiraten will, kommt seine Frau aus Timna. Siehst du, wie nah das ist? Also geht er hinauf, und das ist der Ort, an dem Samson sich aufhält und wo sie sich in den Nachbarstädten aufhält. Samson lernt also diese Philisterin kennen, und da geht er hinunter und nimmt Kontakt mit ihr auf. Ein weiterer Eingang, der für uns später noch wichtig ist, ist das Elatal. Übrigens, siehst du hier die Stadt Gad? Wer ist berühmt aus Gad? Er ist ein großer Kerl, der es nicht mochte, wenn Kinder Steine nach ihm warfen, Goliath von Gad. Wenn Goliath von Gad kommt und gegen Israel kämpft, kämpfen sie in diesem Elatal. Das Elatal reicht bis in welche Stadt? Bethlehem. David stammt aus Bethlehem. David kommt von Bethlehem hierher und hier kämpft David gegen Goliath. So trittst du ein. Wenn du in die Berge will, dann machst du das so, und hier haben sie gekämpft. Goliath war aus Gad und David war aus Bethlehem und sie kämpften im Tal von Ela. Also, Samson, Shimshan, er wird genau hier im Eingangsbereich von Kiriat Jearim abhängen und er wird dieses Mädchen aus Timna treffen. Samsons frühe Erzählung nun, Kapitel 13, hier ist, was mit Samson passiert. Wieder haben die Israeliten Böses getan in den Augen des Herrn. Es gibt also diese Rebellion und dann die Vergeltung. Wiederum haben die Israeliten Böses getan in den Augen des Herrn. Und so lieferte der Herr sie für 40 Jahre in die Hände der Philister. Liebten es die Philister, Juden zu verprügeln? Ja, das haben sie. Die Philister arbeiteten mit Eisen. Sie hatten die Technologie auf ihrer Seite und sie würden die Juden verfolgen. Was passiert, ist, dass es einen Mann namens Manoah gibt. Er hat eine Frau. Ein Engel kommt zu Manoahs Frau und er sagt, du wirst einen Sohn bekommen, und wenn du einen Sohn hast, von Geburt an, soll er nichts von der Traube nehmen und er soll sich nicht die Haare schneiden. Mit anderen Worten, von Geburt an wird er ein was sein? Er ist von Geburt an Nazirit. Schneidet sich sein ganzes Leben lang nie die Haare. Übrigens, man sagt ihr sogar, trink keinen Wein. Du hast ein Baby in deinem Bauch, das ein Nazirit sein wird, und du als seine Mutter sollst keinen Wein trinken. Das bedeutet nur, dass man in der Schwangerschaftsvorsorge keine Medikamente nehmen sollte, oder? Nein, das war ein Witz, nicht wirklich, aber sie wissen, was ich meine. Soll sie keinen Wein trinken, weil es Alkohol ist? Oder soll sie keinen Wein trinken, weil er ein Nazirit ist? Das liegt daran, dass er ein Nazirit ist. Die Hochzeit des Samson mit der Philisterin aus Timna, so wird Samson geboren und Samson wird erwachsen. Da geht Samson hinunter nach Timna und findet dort eine Frau, die er heiraten will. In Kapitel 14 ging Samson hinab nach Timna und sah eine junge Philisterin. Und er kehrte zurück und sprach zu seinem Vater und seiner Mutter, ich habe eine Philisterin in Timna gesehen. Jetzt hol sie für mich, für meine Frau. Er sieht das Mädchen, fragt sich aber, haben die Eltern in der Antike Ehen arrangiert? Mussten die Eltern die Ehe arrangieren? Ich denke, das ist eine gute Sache. Eigentlich ist es verrückt, aber so haben sie es damals gemacht. Ich sollte nicht sagen, dass es verrückt ist. Übrigens machen manche Kulturen das bis zum heutigen Tag, wo die Eltern die Ehe arrangieren. Also geht er zu seinen Eltern und sagt, hol mir dieses Mädchen, das ich gesehen habe. Ich habe oft gefragt, was ist Liebe? Geographie plus Hormone ist gleich Liebe. Das kannst du aufschreiben. Geographie plus Hormone ist gleich Liebe. Warum hat sich Samson in dieses Mädchen verliebt? Sie befand sich in Timna, in der nächsten Stadt. In wen verliebst du dich? Die Menschen, mit denen du zusammen bist. Die Leute, mit denen du arbeitest. Die Leute, mit denen du zur Schule gehst. Weißt du? Spielt die Geographie eine große Rolle dabei? Die Geographie hat eine große Rolle damit zu tun. So verliebt sich Samson, der gleich neben Timna steht, in dieses Mädchen. Doch seine Eltern kommen zurück. Sein Vater und seine Mutter antworteten, gibt es nicht eine annehmbare Frau unter deinen Verwandten oder unter all unseren Leuten? Müsst ihr den unbeschnittenen Philistern nachgehen, um eine Frau zu bekommen? Aber Samson sprach zu seinem Vater, hol sie mir. Sie ist die Richtige für mich. Es ist interessant, dass die Eltern hier, und das ist ein Punkt, den ich ansprechen möchte, soweit seine Frau aus Timna anscheinend nicht in der Lage war, Nein zu Samson zu sagen. Samson bekommt, was Samson will. Samson will dieses Mädchen, sie haben Einwände dagegen, und er setzt sich über ihren Einwand hinweg. Er bekommt dieses Mädchen aus Timna, den Philister aus Timna. Nun, der Herr war auch daran beteiligt und wollte Samsons Anziehungskraft auf diese Frau nutzen, um die Philister zu besiegen. Samson geht also das erste Mal zu Boden und was macht er? Er trifft einen Löwen. Samson, ein sehr, sehr starker Kerl, reißt den Löwen mit bloßen Händen auseinander. Er nimmt den Löwen auseinander, tötet den Löwen und geht dann hinunter, um seine zukünftige Frau zu sehen. Er kommt ein zweites Mal zurück und als er zum Kadaver des Löwen zurückkehrt, was ist dann im Kadaver des Löwen? Es gibt ein paar Bienen und etwas Honig. Was er also tut, ist, dass er es sich schnappt. Ich frage mich immer, wie man das ohne all die Utensilien machen kann, sondern sie ausräuchert oder was auch immer und er bekommt den Honig. Was hat er jetzt? Übrigens, es erzählt ihnen die Geschichte von diesem Löwen und dem Honig, denn das wird später noch wichtig werden. Und dann geht er darunter, er ist dieser große, starke Kerl, der einige unglaubliche Leistungen vollbringen wird. Er ist wirklich ungeheuer stark. Offensichtlich vom Geist Gottes begabt, aber auch wirklich nur ein starker Kerl. Hast du jemals einen großen, starken Kerl gesehen, den athletischen Typ, der auch der kluge Kerl sein will? Also muss Samson hier beweisen, dass er der kluge Kerl ist. Also wird er ihnen dieses Rätsel erzählen. Er geht also zur Hochzeit hinunter und sie sind in diesem siebentägigen Hochzeitsfest. Sagt Samson, lasst mich euch ein Rätsel erzählen, sagt Samson zu ihnen. Wenn du mir innerhalb von 7 Tagen des Festes eine Antwort geben kannst, werde ich dir 30 Leinenkleider und 30 Kleider geben. Wenn du mir die Antwort nicht sagen kannst, dann musst du mir 30 Leinenkleider und 30 Sätze Kleider geben. Sag uns das Rätsel, sagten sie. Hören wir es uns an. Er antwortete, und das ist das berühmte Rätsel. Auch in der Bibel gibt es Rätsel. Aus dem Esser kam etwas zu essen, aus dem Starken kam etwas Süßes. Also, was passiert dann? Sie können das Rätsel nicht lösen und am 4. Tag fragen sie Samsons Frau. Wenn du es nicht bekommst, indem du dem Mann gegenüberstehst, 1:1, was machst du dann? Geh durch die Frau. Frage, ist das effektiv? Ja, ist es. Ich empfehle es nicht, aber es ist effektiv. Ich habe das schon einmal gemacht, wenn du verstehst, was ich meine. Also, okay. Am 4. Tag sagten sie, überrede deinen Mann, uns das Rätsel zu erklären, oder wir verbrennen dich und deines Vaters Haus. Hast du uns hierher eingeladen, um uns auszurauben? Da warf sich Samsons Frau schluchzend auf Samson. Du hast mich. Du hast mich. Liebst du mich nicht wirklich? Du hast mein Volk vor ein Rätsel gestellt, und du hast mir die Antwort nicht gesagt. Du bist auf deiner Hochzeit, und das ist wie eine 7-tägige Festhochzeit, und deine Frau fängt an zu ballern. Was machst du? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich zu dieser Passage gehe, sollte ich das besser ansprechen. Ich kenne einen jungen Mann, der bei seiner Heirat die Hochzeit durchgemacht hat. Übrigens, lastet viel Druck auf der Frau? Wenn sie zu einer Hochzeit gehen, ist da ein großer Druck groß? Ja. Sind Hochzeiten meiner Meinung nach heute schlimmer als je zuvor, was den Druck angeht? Diese Frau stand also sehr, sehr unter Druck. Sie gingen durch die Zeremonie und alles schien gut zu laufen. Sie gingen in den Keller einer Kirche. Dort gab es einen Empfang. Sie aßen mit allen zu Abend, gingen herum und begrüßten jeden. Das ist cool. Und wenn alles vorbei ist, steigen sie mit den Dosen ins Auto, fahren bei Sonnenuntergang los und machen sich auf den Weg in die Flitterwochen. Der Mann sagt, endlich, endlich, ich bin mit dieser Frau verheiratet. Das ist der beste Tag meines Lebens. Dieser Typ ist so glücklich. Sie kommen im Hotel an und plötzlich fängt sie an zu weinen. Der Typ versucht herauszufinden, was habe ich getan? Habe ich etwas Falsches gesagt? Gab es etwas, das ich nicht hätte tun sollen? Was willst du? Möchten Sie Blumen? Was? Was willst du? Ich bekomme, was du willst. Warum weinst du so? Ich weiß nicht, warum ich weine. Hast du jemals eine Frau gefragt, warum sie weint? Wenn sie nicht wissen, warum sie weinen, wie sollen sie das herausfinden? Was ist los? Habe ich die Gelübde falsch gesagt? Ich habe die Gelübde richtig gesagt. Du flippst also aus, weil du noch nie verheiratet warst, und plötzlich fängt sie an zu weinen. Alles, was ich dir sagen möchte, ist, warst du jemals in einer Situation, in der das Adrenalin wirklich stark ist und es so viel Druck und Adrenalin gibt, Adrenalin, Adrenalin und dann kannst du dich plötzlich entspannen? Wenn du plötzlich runterkommst, fängst du ohne Grund an zu weinen? Das ist es, was passieren kann. Nun, das ist es, was bei dieser Hochzeit passiert ist, ich kenne es sehr gut. Die Frau fängt an zu weinen und es war nicht so, dass er etwas falsch gemacht hätte. Aber es lag daran, dass die Hochzeit und der ganze Druck vorbei waren. Es war jetzt alles vorbei und es hat sie einfach runtergezogen. Alles, was ich damit sagen will, ist, dass es nicht cool ist, wenn eine Frau auf einer Hochzeit weint. Das ist keine gute Sache. Aber es passiert wegen dieser Zyklen. Ich will dich nur warnen, weil mich niemand gewarnt hat und es war eine Nacht, die nicht allzu gut gelaufen ist. Warum ist Samson dumm? Seine Frau warf sich schluchzend auf ihn, du hast mich. Du hast mich. Du liebst mich nicht wirklich. Du hast meinen Leuten ein Rätsel erzählt, aber du hast mir die Antwort nicht gegeben. Nun wird Samson hier einige Dinge sagen. Sind Tränen mächtig? Ist Samson stark? Eine Frau weint und der starke Mann, was? Was machst du, wenn eine Frau weint? Du bist hilflos. Der große, starke Samson steht den Tränen einer Frau hilflos gegenüber. Was können sie tun? Es gibt also die Tränen, aber was dann passiert, ist, und was ich vorschlagen werde, ist, wie man eine Frau nicht behandeln sollte. Das ist Simpsons Antwort. Sie weint, du hast mir deine geliebte Frau nicht gesagt. Er antwortet, ich habe es nicht einmal meinem Vater und meiner Mutter erklärt, sagte er. Warum sollte ich es dir erklären? Regel Nummer 1, du bringst den Schwiegervater und die Schwiegermutter nicht mit ins Spiel. Du bringst es dem Vater und der Schwiegermutter, es explodiert. Es ist hässlich. Das macht man nie. Das ist wirklich blöd. Nun sagst du, Hildebrand, woher weißt du das? Ich weiß, das ist blöd, habe ich das schon mal gemacht. Ich sage euch nur, das ist die Stimme der Erfahrung. Man bezieht den Vater und die Schwiegermutter nicht mit ein. Du gehst damit um, ohne diese äußeren Dinge. Was Samson hier gemacht hat, war also wirklich dumm. Du sagst nicht, ich habe es nicht einmal meinem Vater und meiner Mutter erzählt. Also, warum sollte ich es dir sagen? Was macht das mit ihrem Status? Er hat sie nur über oder unter seinen Vater und seine Mutter gelegt. Unter. Er soll mit dieser Frau verheiratet sein. Das ist wirklich blöd. Und so weinte sie die ganzen 7 Tage des Festes. Am 7. Tag hat er es ihr endlich gesagt, weil sie ihn weiter bedrängt hat. Sie ihrerseits erklärte ihren Leuten das Rätsel. Vor Sonnenuntergang des 7. Tages kamen sie herein und sagten, was ist süßer als Honig? Und was ist stärker als der Löwe? Und sie lösten sein Rätsel. dann versteht dieser Typ es einfach nicht. Das ist wirklich lustig. Ich meine, es ist wirklich schrecklich, mach das niemals. Sie haben sein Rätsel gelöst, was ist süßer als Honig? Was ist stärker als ein Löwe? Simpson sagte, wenn du nicht mit meiner Ferse gepflügt hättest, hättest du mein Rätsel nicht gelöst. Das nennt man metaphorisch sprechen. Wenn du metaphorisch sprichst und eine Ferse benutzt, um deine Frau metaphorisch zu symbolisieren, ist das nicht gut. Gibt es übrigens bestimmte Tiere, die die Bibel verwendet, um eine Frau wie eine Gazelle zu symbolisieren? Sie sind wunderschöne Tiere. Nein, nein, im Hohelied Salomos. Eine Ferse, nein, eine Ferse benutzt man nicht. Das ist schrecklich. Also Samson hier, wirklich. Es ist vorbei. Was also passiert, ist, dass der Geist des Herrn mit Kraft in ihn herabkommt. Er geht hinunter und tötet 30 Philister, bringt ihre Kleider zurück und gibt sie den Jungs. Was macht er dann mit seiner Frau? Und glühend vor Zorn ging er in das Haus seines Vaters, und Simpsons Frau wurde seinem Freund gegeben. Nun, das ist etwas, das Sie wissen müssen. In solchen Kontexten hattest du einen Freund, der wie dein Trauzeuge ist. Wenn der Mann abspringt, heiratet der Trauzeuge die Frau. Was Samson also sagt, ist, dass er sich in diesem Eheprozess befindet. Es fällt auseinander und so schreitet der andere Mann ein und so geht Samson zurück nach Hause. Das ist eine Katastrophe. Schülerfrage, wie oft und warum springen Jungs ab? Samson sprang ab, weil er wütend war, weil seine Frau ihn betrogen und ihm nichts gesagt hatte. Aber wenn sie ihn nicht verraten hätte, was hätten sie dann mit ihrem Vater gemacht? Sie hätten ihren Vater getötet. Also, ja, sie hatten schon damals Backups. Doch die Gründe dafür sind oft kompliziert. So fängt Samson also an. Dies ist seine erste Frau, seine Frau aus Timna. 3 Strikes und du bist raus. Dies ist sein erster Schlag. Was nun den Geist Gottes auf die Menschen des Alten Testaments betrifft, so heißt es, der Geist Gottes kam auf Simson, und er ging hin und tötete die 30 Philister. Der Geist Gottes ist also seine Stärke. Welche Beziehung besteht zwischen dem Geist Gottes und den Menschen des Alten Testaments? Hat der Geist Gottes jemals Menschen im Alten Testament verlassen? Können Sie mir eine Situation mit einem Menschen erzählen, in der der Geist Gottes ihn verlassen hat? König Saul. Nun denken manche Leute, dass, wenn der Geist Gottes ihn verlässt, das bedeutet, dass Saulus nicht mehr an Gott glaubt, dass er seine Erlösung verloren hat. Nein, nein, nein. Der Geist Gottes hat sie mit besonderen Gaben ausgestattet. Simson war mit der Gabe der Kraft begabt. Saul war mit der Gabe des Königtums begabt. Wenn der Geist ihn verlässt, bedeutet das, dass der Geist des Königtums Saul verlässt. Das bedeutet nicht, dass er unbedingt ein Ungläubiger ist. Saul hat andere Probleme, die das deutlich machen. Aber es war nicht der Geist Gottes. Manche Menschen meinen, der Geist Gottes sei erst in Apostelgeschichte 2 des Neuen Testaments zu Pfingsten gekommen. Der Heilige Geist kommt an Pfingsten herab. Gab es den Geist Gottes im Alten Testament? Ja, das war es, und es kam über die Menschen und stattete diese Menschen mit bestimmten Gaben aus. Bei Simson war es die Stärke, bei Saul das Königtum. Ihr werdet also sehen, wie der Geist Gottes im Alten Testament mit den Menschen wirkt. Es war nicht so, dass der Geist Gottes nicht hier gewesen wäre. Es steht in Apostelgeschichte 2, aber das überlasse ich deinem Professor für Neues Testament. Der Geist Gottes war also im Alten Testament und stattete die Menschen mit Gaben aus. Samson und der Gaza, das ist Samsons erste Frau. Wer ist die zweite Frau? Simson geht hinunter nach Gaza. Ich nenne diese Frau die Gaza-Stripperin. Nein, es ist der Gaza-Streifen. Du merkst, dass die Stripperin da hineinpasst. Das ist also Gaza. Er geht hinunter nach Gaza. Samson ging nach Gaza, wo er eine Prostituierte sah. Er ging hinein, um die Nacht bei ihr zu verbringen. Nun, ich habe Ihnen gesagt, wie viel Respekt ich vor Dr. Gordon Hugenburger habe. Er ist ein Top-Denker und einfach nur Qualität, einer der besten Prediger, die ich je in meinem Leben gehört habe. Dr. Hugenburger geht über zu Hebräer 11 und in Hebräer 11 heißt es, einer der großen Helden des Glaubens ist Simson. Simson wird in Hebräer 11 unter den großen Helden des Glaubens aufgeführt. Also kommt er zurück und sagt, dass er die Schwächen nicht als negativ ansieht, auch nicht dafür, dass Samson in eine Prostituierte geht. Ich dachte, wie macht er das? Er beendete seine Predigtreihe über Richter, bevor er Samson machte. Ich saß nur auf der Kante meines Sitzes und wartete auf eine Lösung. Aber ich habe herausgefunden, was er tut, er sagt, wer ist auch in Israel in eine Prostituierte gegangen, die total koscher war? Erinnert sich noch jemand, wie Josua die Spione aussandte? Und in wen gingen die Spione hinein? Rahab, die. Waren sie wegen ihrer Geschäfte da oder versuchten sie, Informationen zu bekommen? Dies war ein Spionageprojekt. Also Dr. Hugenburger, anscheinend, und ich habe ihn das nicht sagen hören, ich habe es durch die Weinrebe gehört, er sagte, dass Samson vielleicht in einem Spionagekontext zum Haus dieser Frau geht. Ich glaube, er hat spioniert, aber es war auf etwas anderem als dem Land, wenn Sie wissen, was ich meine. Also würde ich das so nehmen, dass Samson das wieder mit Frauen macht. Ich würde das also in einem negativen Kontext sehen. Aber wofür ich diese Passage verwenden möchte, ist diese Frau, die Prostituierte in Gaza, die von den Philistern umzingelt wird und sagt, am Morgen werden wir Samson töten. Samson wacht also mitten in der Nacht auf, zieht den Türrahmen aus der Wand und geht damit davon. Das ist es, was mir wirklich wichtig ist, in Bezug auf die Stärke von Samson. Erstens, wenn Sie diesen Türrahmen hier rausziehen, wäre das ein großes Ding zu tragen, dieser Türrahmen? Dieser Türrahmen ist aus Metall gefertigt und um ehrlich zu sein, handelt es sich um billiges Metall oder Blech. Es wären etwa 30 bis 40 Pfund. Das ist nicht zu viel, man könnte 30 bis 40 Pfund über einen langen Weg tragen, oder? Wenn man in der Antike an den Türpfosten zieht, dann sind sie nicht aus billigem Metall, sondern aus Pfosten. Reden wir über 100 Pfund? Ja, hunderte von Pfund. Simson schleppt sie. Die andere Sache, habt ihr jemals etwas gemacht, hat jemals jemand hier Heu hingelegt? Als ich in Tennessee war, haben wir Heu ausgelegt. Ich war ein junger Kerl, etwa 25 Jahre alt, und diese Jungs bekommen diese 100, 200 Ballen Heu. Sie sagten, du steigst in den Lastwagen und wirfst sie zu uns auf den Dachboden. Also gehe ich da rein und diese Heuballen 30 bis 40 Pfund, die werfe ich da hoch. Also werfe ich diese Heuballen da hinauf. Das ist nichts, weil sie denken, dass ich ein Großstädter bin, und sie sind die Landleute. Sie sind die Bauern, die Starken. Also werfe ich diese Heuballen dort hinauf und ich werfe 20 Ballen Heu dort hinauf. Dann werfe ich 30 Ballen Heu dort hinauf. Dann werfe ich 40 und 50. Als sie mit mir fertig waren, schob ich die Ballen mit der Schulter nach oben, ich konnte meine Arme nicht mehr heben, weil es einfach zu viel war. Samson trägt Sachen etwa 20 Meilen und es ging nur bergauf. Er stellt sie vor Hebron auf. Wir wissen, wo diese Orte sind. Es sind etwa 20 Meilen und es geht bergauf. Frage, wenn Sie Gewichte bergauf tragen, ist der Aufstieg ein Problem? Ja, und 20 Meilen sind das eine gute Entfernung, um diese Art von Gewicht zu tragen? Ist dieser Kerl ein Hulk? Dieser Typ ist ein riesiger Mensch. Ein normaler Mensch kann sich glücklich schätzen, wenn er so 20 Meilen den Hügel hinaufgeht und er trägt diese paar hundert Pfund mindestens diesen Weg hinauf. Samson ist also unglaublich stark. Übrigens, der Geist Gottes kommt auf ihn, um ihn zu ermächtigen, und er ist extrem begabt. Das ist also der Zeitpunkt, an dem er die Wände dorthin schleppt oder die Türöffnung eigentlich jetzt. Samson und Delilah die nächste Frau, und das ist die letzte Frau in seinem Leben, Delilah. Delilah ist sehr berühmt, sogar bis heute hat sie eine Radiosendung. Aber es heißt, einige Zeit später verliebte er sich, Samson. Dies ist Kapitel 16, Vers 4, ich verliebte mich in eine Frau aus dem Sorektal, die Delilah hieß. Beachte, dass es heißt, dass er sich in sie verliebt hat. Was ist das Problem daran? Sind viele von euch in einer Art griechischem Denken ausgebildet worden, wo ihr Agape und sie haben Eros rechts? Und Agape und Eros-Liebe sind sehr, sehr unterschiedlich, oder? Agape-Liebe ist sehr spirituelle und aufopfernde Liebe und Eros-Liebe ist erotisch, sehr lustvoll. So ist erotische Liebe lüstern, Agape-Liebe ist spirituell. Im Griechischen trennen wir zwischen Agape und Eros. Im Hebräischen gibt es diese Unterscheidung nicht. Das Wort für Liebe ist das Wort Ahav und sie schließt sowohl Liebe als auch Lust ein. Das wirft die Frage auf, ist es immer einfach, zwischen Liebe und Lust zu unterscheiden? Als ich jünger war, versuchten sie, hier Lust und hier echte Liebe darzustellen. Was ich damit sagen will, ist, wenn du dich tatsächlich verliebst, verflechten sich dann manchmal die Liebe und die Lust. Seien Sie also vorsichtig mit dieser griechischen analytischen Denkweise. Das hebräische Denken ist viel organischer und ganzheitlicher. Also verliebt sich Samson in sie. Jetzt nörgelt sie an ihm herum und im Grunde tauchen die Philister bei Delilah auf und sagen, Delilah, willst du etwas Geld verdienen? Und Delilah sagt, oh ja. Und so sagten sie, erzählt uns das Geheimnis seiner Stärke, und wir werden ihn besiegen. Sie werden ihr etwas Silber zahlen und merken, was sie tut. Delilah verkauft Samson. Bemerken Sie, dass die Frau hier den Mann für Geld verkauft? Oft ist das umgekehrt, aber in diesem Fall ist es Delilah, die Samson verkauft. Also kommt sie zu Samson und nörgelt an Samson, erzähl mir das Geheimnis deiner großen Kraft und wie du gefesselt und unterworfen werden kannst. Samson antwortete ihr, wenn mir jemand 7 frische Riemen anbindet, die nicht getrocknet werden dürfen, bin ich so schwach wie jeder andere Mensch. Weißt du was? Er wacht auf und hat 7 Strings, die ihn fesseln. Samson, die Philister sind auf dich los, was tut er? Er schnappt sich die Sachen und springt auf. Nun, als ihr das lest, habt ihr gemerkt, wie dumm er ist? Sie macht das immer und immer wieder, wie kann man so dumm sein? Ich möchte es erklären, ich glaube nicht, dass das hier der Punkt ist. Dieses Narrativ ist verdichtet. Ist es möglich, dass diese verschiedenen Versuche mit den 7 frischen Strings, die zu 7 Seilen gingen, um Zöpfe aus seinem Haar zu binden, ist es möglich, dass dies über Monate und Monate ging und dass diese Erzählung verbreitet wurde? Wenn man Geschichte schreibt, nehmen die Leute jemals die Erzählung und komprimieren sie. Was also passiert, ist, dass es so aussieht, als ob all diese Ereignisse nacheinander und nacheinander stattfanden und eng miteinander verbunden waren. Es könnte sein, dass sie zeitlich getrennt waren. Was ich damit sagen will, ist, dass Samson nicht so dumm ist, wie er aussieht. Dies könnte sich also über einen beträchtlichen Zeitraum erstreckt haben. Naja, endlich kommt sie runter, er fängt an, mit den Haaren so zu spielen. Nörgeln scheint zu funktionieren. Was ich mit Samson hier andeute, ist, dass Zeitkompression die Art und Weise ist, wie Geschichte geschrieben wird. Übrigens, nehmen Historiker jemals Ereignisse, die vielleicht 50 Jahre auseinander liegen, und setzen sie in die Geschichte zurück? Nur weil das die Art und Weise ist, wie sie Geschichte schreiben und sie nicht durch alle Details gehen wollen. Geschichte beinhaltet also immer eine Art Verdichtung. Wenn Sie Geschichte am Gordon College studieren, finden Sie hier einige wunderbare Historiker, die über Geschichtsschreibung sprechen, darüber, wie Geschichte geschrieben wird. Oft werden Ereignisse, die weit voneinander entfernt sind, Rücken an Rücken verschoben, weil man die Geschichte kollabiert, die Geschichte komprimiert. Wenn man eine völlig erschöpfende Geschichte schreiben müsste, wäre das für jeden zu viel zum Lesen. Die gesamte Geschichte ist komprimiert. Das Interessante an Samson ist, dass Delilah ihm die Haare schneidet und sie den Philistern sagt, ich glaube, ich habe es dieses Mal verstanden. Das ist es. Also rasiert sie ihm den Kopf, schneidet ihm die Haare und Samson wird von den Philistern gefangen genommen. Was ist das Erste, was sie mit ihm machen, wenn sie ihn gefangen nehmen? Wenn er wirklich stark ist, willst du seine Stärke nutzen, aber du willst ihn außer Gefecht setzen, was machst du? Du hast ihn geblendet. Also haben sie ihn geblendet, sie haben ihm die Augen ausgestochen, und jetzt ist er stark, aber ein Kind kann ihn angreifen, weil er nicht sehen kann, woher er kommt. Übrigens, sie nehmen ihn heraus, und dann heißt es, als die Leute ihn sahen, priesen sie ihren Gott und sprachen, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hände gegeben. Aber wird Gott Simpson auch im verblendeten Zustand benutzen, um seine Absichten zu erreichen? Simsons Ende am Philistertempel. Was also passiert, ist, dass die Leute Samson rausziehen und ihn dazu bringen, Tricks zu machen. Es ist wie in einem Zirkus und du bekommst diesen großen, starken Kerl und er wird all diese Tricks machen. Samson macht diese Tricks, aber dann sagt Samson zu dem Jungen, der bei ihm ist und ihn führt. Zuerst betet er zu Gott, dann betet Simson zum Herrn, O souveräner Herr, denk an mich. O Gott, stärke mich noch einmal und lass mich mit einem Schlag Rache an den Philistern nehmen für meine zwei Augen. Ist Samson hier ziemlich rachsüchtig? Er will Rache für seine beiden Augen. Hättest du dir gewünscht, dass er gesagt hätte, ich möchte, dass dein Name, Gott, geehrt wird? Ich will zeigen, dass du der Sieger bist. Aber stattdessen macht er sich Sorgen um seine beiden Augen. Samson greift nach den beiden Mittelpfeilern. Er wird die beiden zentralen Säulen nehmen und das ganze Gebäude auf etwa 3000 Menschen einstürzen lassen. Simson tötet in seinem Tod mehr, als er in seinem Leben getötet hat. Interessant ist nun, dass wir zwei Säulen in diesem Raum haben. Wenn man diese beiden Säulen umreißt, würde dann das ganze Gebäude einstürzen? Ich glaube nicht. Ich denke, es gibt genug Querbalken, die möglicherweise das Dach halten würden. Weißt du, was sie auf der Philisterebene gefunden haben? Sie haben einige Philistertempel gefunden. Bringen verschiedene Kulturen unterschiedliche Arten von Tempeln hervor? Ja. Der Tempel Israels, übrigens, der Tempel Salomos wurde nach einem phönizischen Modell von Hiram erbaut. Warum? Weil er Hiram aus Phönizien angeheuert hat, um es zu bauen. Wenn man sich den israelitischen Tempel ansieht, den Salomo gebaut hat, dann ist er den Tempeln in Phönizien sehr ähnlich. Die Blaupause ist genau das, was man in Phönizien hat. Die Philistertempel, so fanden sie, haben in der Mitte zwei Säulen mit tragenden Wänden. Mit anderen Worten, das ganze Gewicht kommt auf diese beiden Säulen. Du nimmst die beiden Säulen herunter und was passiert mit diesen Philistertempeln? Der ganze Ort bricht zusammen. Zeigt die Archäologie also, dass das tatsächlich funktioniert? Man nimmt das ganze Gebäude heraus, das auf diesen beiden Säulen lastet. Das war also eine wirklich interessante Bestätigung. Die Bibel sagt, dass Simson die beiden Säulen niederreißt und der Ort zusammenbricht. Samson stirbt und das ist das Leben von Samson. Wie kann man nun Samson als großen Helden des Glaubens bezeichnen? Angesichts all dieses verkorksten Lebens. Um ehrlich zu sein, gibt es eine Menge durcheinandergebrachter Sachen. Ich denke, dass die Bibel uns zeigt, dass einige der großen Helden des Glaubens ihr Leben vermasselt haben. Das gibt mir Hoffnung, denn ich habe ein verkorkstes Leben. Hoffentlich nicht so schlimm, aber ihr wisst, was ich meine. Hast du fast jeden im Alten Testament gesehen, den wir gesehen haben, hatte jeder von ihnen Probleme der einen oder anderen Art. David ist der Mann nach Gottes eigenem Herzen, nun, du weißt jetzt über David, oder? Sie haben also Probleme mit all diesen Leuten. Ich denke also, dass die Bibel sagt, dass Menschen, die an Gott glauben, nicht besser sind als alle anderen, sie haben Probleme wie alle anderen, aber sie glauben an Gott und Gott benutzt sie, um seine Ziele zu erreichen. Sie sind fehlerhafte Helden. Es ist wunderbar, ein Diener Gottes sein zu können, auch wenn etwas am Laufen ist. Samson ist also ein Held, aber er ist nicht perfekt, er hat seine Probleme und so ist das wahre Leben. Die Geschichte von zwei Leviten. Hier ist die Geschichte von zwei Städten, nein, die Geschichte von zwei Leviten. Das Buch der Richter endet mit diesen, wie ich es nenne, Erzählungen von zwei Leviten. Nun, lassen Sie mich zunächst diese Geschichte beginnen. Dies ist der erste Levit, ein Danitenlevit. Ich gehe zu Kapitel 17 und 18 in Richter. Da ist ein Typ aus Ephraim, wo ist Ephraim? Ephraim liegt direkt über Benjamin. Es gibt also nur Juda, Benjamin und Ephraim, also ist es ganz oben. Es gibt einen Typen in Ephraim und er hat eine Menge Silber und Gold. Also macht er sich selbst zum Idol. Dann sagt er, hey, ich habe jetzt ein Idol. Aber plötzlich kommt ein Levit durch Ephraim und dieser Kerl, Micha, sagt zum Leviten, weißt du, ich habe dieses goldene, silberne Idol hier, warum kommst du nicht und wirst mein Priester? Ich habe dieses Idol und ich werde dich bezahlen, du kannst bei mir leben, ich werde dich bezahlen und dir Schutz geben. Ich gebe dir zu essen. Ich werde mich um dich kümmern und du wirst mein Priester sein. So wird der Levit dann Michas Priester. Micha stellt das Götzenbild her und stellt dann diesen Leviten als seinen Priester ein. Jetzt hat er ein Idol und einen Priester, dieser Typ hat einen ziemlich guten Gig am Laufen. Er hat diese religiöse Ecke hier. Was passiert nun? Was war das Problem, das der Stamm denn hatte? Der Stamm denn befindet sich in der Philisterebene, was bedeutet, dass die Philister die ganze Zeit über auf die Daniten einschlugen, weil ihr Stammesgebiet direkt bei den Philistern westlich von Benjamin lag. Da sagten die Daniten, wir sind es leid, gegen die Philister zu kämpfen, wir gehen nach Norden. Wir haben gehört, dass es wirklich sehr schön ist und es ist einer der schönsten Orte in Israel im Norden. So wandern die Daniten nach Norden. Wenn sie nach Norden zogen, durch welchen Stamm mussten sie gehen? Ephraim. Also gehen sie an Mikas Haus vorbei und sagen, hey, dieser Typ Mika hat eines dieser Metallidole und er hat auch einen Priester, diesen Leviten. Der Stamm denn, das ist ein ganzer Stamm, der sich bewegt, und dieser ganze Stamm wird sich von einem Stammesgebiet zu einer Stadt zusammenschließen. Nördlich von Israel, wo Keil sitzt. Denn wird der nördlichste Punkt Israels sein. Der Stamm zieht vom Philistergebiet bis in den Norden. Sie kommen zu diesem Leviten und sagen, hey Levit, warum kommst du nicht mit uns? Wenn du mit uns kommst, kannst du ein Levit sein und ein Priester für einen ganzen Stamm sein. Du musst nicht einer für eine kleine Familie sein, du kannst Priester für einen ganzen Stamm sein. Also sagt der Levit, hey, das ist ein ziemlich guter Gig, ich gehe mit euch. Also zieht der Levit nach Norden. Der Levit geht dann hinauf in die Stadt denn im äußersten Norden und stellt dort ein Götzenbild auf. Dieser Priester wird dann zum Priester in denn. Ist das Götzendienst in Israel? Das ist also der Punkt, an dem denn mit diesem Götzendienst in Verbindung gebracht wird. Sogar heißt es hier an einer Stelle, darum setzten sich die Daniter zu Götzen auf und Jonathan, der Sohn des Gershom, der Sohn des Moses und seine Söhne waren Priester für den Stamm Levi bis zur Zeit der Gefangenschaft des Landes. Sie benutzten weiterhin Götzenbilder, die Micha gemacht hatte, und das Haus Gottes war die ganze Zeit in Schilo. Der Tabernakel wird also in Schilo sein. Die ganze Zeit, die es in Schilo war, beten die Daniten ein Götzenbild oben in den an. Nun wird es noch einen weiteren Ort geben, an dem später ein Idol aufgestellt wird. Diese Erzählung bereitet dich später darauf vor. Später gibt es einen Typen namens Jerobeam, erinnerst du dich an ihn? Und an welchen zwei Orten wird er Götzen aufstellen? Einer von ihnen wird in den sein, wenn er aus dieser Erzählung hervorgeht, glaube ich, einer von ihnen wird in den sein. Wo wird das andere goldene Kalb sein, das es aufstellen wird? Erinnert sich jemand an den Ort? Bethel. Ja, unten im Bethel. Warum richtet er es im Bethel ein? Ist Bethel ein heiliger Ort? Was geschah im Bethel? Ist Bethel der Ort, an dem die Jakobsleiter stattfand? Hier begegnete Jakob Gott im Bethel. Also benutzt Jerobeam diesen Platz, stellt ein goldenes Kalb auf und sagt, das ist Jahwe, das ist Jehova, dieses Kalb. Gott sagt, nein, ich bin kein Kalb, ich bin kein goldenes Kalb. Gott verurteilt Jerobeam dafür, dass er Götzen in Den und Bethel aufgestellt hat. Den war also im Norden und Bethel im Süden. Dieses Narrativ stellt also dieses Problem auf, das Israel später haben wird. Levit und seine Konkubine, das ist der erste Levit, der Daniten-Levit. Nun, unser zweiter Levit und diese Geschichte ist in Kapitel 19 und diese Geschichte ist eine ziemlich grobe Geschichte von der Konkubine des Leviten. Ich möchte dem Ganzen nur etwas Geografie geben. Erstens, siehst du, dass hier eine Hauptstraße verläuft? Diese Straße ist die Route 1. Nun, diese Straße ist nicht die Route 95, die 95 ist ein großer Superhighway. Dies wird als Ridge Route bezeichnet. Es ist die Gratroute. Er verläuft auf einem Bergrücken im Norden und Süden, entlang des Rückgrats Israels. Diese verläuft auf einem Grat und wird als Ridge Route bezeichnet. Du kommst also aus Bethel, du reist Mizpah, Gibeah, Jerusalem, Bethlehem und hinunter nach Hebron, das ist die Kammroute. Erstens, wenn man einen Leviten mit einer Konkubine hat, ist das ein Problem? Der Levit hat eine Konkubine und die Konkubine rennt nach Hause. Also läuft sie nach Hause nach Bethlehem. Dann verfolgt der Levit sie, rennt davon und holt sie in Bethlehem bei ihren Eltern ein. Dann ist es ein bisschen wie ein Thanksgiving-Urlaub. Haben deine Eltern schon einmal gesagt, wenn du nach Hause kommst, kannst du nicht noch ein oder zwei Tage bleiben? Machen deine Eltern das jemals? Kannst du nicht einfach ein bisschen länger bleiben? Und so bleibt der Levit ein bisschen länger im Haus der Konkubine. Schließlich sagt er, wir müssen hier raus. Ich muss los. Also fahren sie am späten Nachmittag los. Sie kommen hier hoch, es sind etwa 5 Meilen, wenn sie an Jerusalem vorbei hinaufgehen. Als sie in Jerusalem ankommen, ist die Dame müde und sagt, ich bin einfach müde vom Laufen, warum bleiben wir nicht hier in Jebus? Aber der Typ sagt, nein, ich will nicht nach Jebus gehen. Die Jebusiter, die dort leben, sind keine Juden. Also sagt er, ich möchte in ein jüdisches Gebiet hinaufgehen. Also gehe ich von Bethlehem nach Gibea hinauf. Also kommt er hoch und geht an Jerusalem vorbei. Er wird dort nicht hineingehen, weil diese Leute keine Juden sind. Er kommt zu Gibea und sagt, ich möchte mit den jüdischen Leuten dort in Gibea sein. Was passiert nun, wenn er bei Gibea ankommt? Hier wird es fies. Die Handlung geht so. Er fährt in die Stadt und es ist fast eine Sodom und Gomorra-Situation. Er fährt in die Stadt und ist draußen in der Nachbarschaft auf dem gemeinsamen Platz. Ein alter Mann kommt auf ihn zu und sagt, du solltest nicht hier sein. Komm mit mir nach Hause. Er lädt die Konkubine und den Leviten mit nach Hause ein und sagt, du sollst hier nicht draußen sein. Es war einmal, als ich in der Stadt Los Angeles unterwegs war, ich war noch nie dort. Wir fuhren den ganzen Weg nach Kalifornien. Also sagte ich, dass ich nach Los Angeles gehen wollte. Ich wollte den Strand in Los Angeles sehen, und so weigerte sich mein Freund, ich will nicht nach Los Angeles gehen. Er sollte uns herumführen. Ich sagte, wir würden nach Los Angeles fahren, und schließlich sagte er, dass wir zu diesem Ort gehen würden, der Venice Beach heißt. Also fahren wir nach Venice Beach und schauen uns dort mit meinen Kindern um. Wir steigen wieder in den Van, den wir hatten, und versuchen, auf die Durchgangsstraßen zu kommen. Diese Durchgangsstraßen gehen über unsere Köpfe hinweg, aber wir kommen nicht zu den Durchgangsstraßen hoch. Wir fahren also durch all diese Viertel in La. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Wir halten an, da ist ein Kerl, der etwa 6'5" groß ist. Wir fahren vor, ich kurbele mein Fenster herunter und sage, können Sie uns sagen, wie wir hier auf die Schnellstraße kommen? Das Erste, was der Typ zu mir sagte, er antwortete nicht einmal auf meine Frage, das Erste, was er sagte, war, du solltest nicht hier sein, du solltest nicht hier sein. Frage, wenn so ein Typ sagt, du solltest nicht hier sein, dann sollten wir nicht hier sein? Ja, mein Herr. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich hier rauszukommen. Wie kommt man zur Schnellstraße? Er sagte uns, wie wir dorthin kommen sollten, aber war es wirklich klar, dass wir außerhalb unserer Nachbarschaft waren. Also, was du hier mit diesem alten Mann hast, der ihn warnt, bleib nicht auf diesem Marktplatz, sonst wird es schlecht für dich sein. Komm mit mir nach Hause. Also kommen sie mit ihm nach Hause und was passiert? Die Jungs stehen vor der Tür und was passiert dann? Sie fangen an die Tür zu klopfen wie in Sodom und Gomorra. Bring den Kerl zu dir zu uns, damit wir Sex mit ihm haben können oder damit wir ihn kennenlernen. Der Typ macht fast das Gleiche, indem er seine Töchter hinausstößt, der Levit hat seine Konkubine, also stößt er seine Konkubine hinaus. Du erinnerst dich an die Geschichte, weil sie so eklig ist, dass du nicht anders kannst, als sie zu verpassen. Die Jungs missbrauchen die Frauen die ganze Nacht, sie kommt am nächsten Tag, wo ist sie? Am nächsten Tag öffnet der Levit die Tür und da liegt seine Konkubine auf dem Boden. Er sagt, aufstehen, los geht's, jetzt ist es Zeit zu gehen. Doch die Konkubine rührt sich nicht und plötzlich stellt sie fest, ihre Konkubine ist tot. Was er dann tut, ist, dass er sie auf seinen Esel setzt und sie zurücknimmt. Was macht er dann? Es kommt noch schlimmer. Er ist so abgehakt, dass diese Typen seine Konkubine getötet haben, dass er anfängt, sie zu zerhacken. Er zerhackte sie in 12 Stücke und schickte ihre Körperteile an die 12 Stämme Israels. Übrigens, wenn man koscherer Jude ist und dieses Körperteil bekommt, flippen die Stämme aus. Es ist wow, so etwas haben wir noch nie in Israel gesehen. Was ist hier los? In dieser Stadt Gibea werden wir diese Leute ausschalten. Sie müssen für das, was sie getan haben, bestraft werden. Also tun sich die Stämme, die 11 Stämme, zusammen. Sie ziehen gegen Gibea und den Stamm Benjamin an, der sich bei Gibea befindet. Der Stamm Benjamin sagt, dass wir Gibea nicht aufgeben. So zieht der ganze Stamm Benjamin aus, um gegen die anderen 11 Stämme Israels zu kämpfen. Benjaminitische Kriege zwischen den Stämmen. Jetzt haben wir also Stammeskriege und was passiert? Die Israeliten gehen hinauf, um sie anzugreifen, und sie verlieren das erste Mal. Sie gehen zurück zu Gott. Gott, was ist los? Diese Leute sind böse. Wir versuchen, das Richtige zu tun. Gott sagt, geh wieder hinauf. Sie steigen wieder auf und die Stämme Israels besiegen die Benjaminiten, aber was ist dann das Problem? Sie töten alle Benjaminiten, aber 600 der Jungs kommen davon. Sie steigen auf dieses verteidigungsfähige Hochgelände hinauf, wo sie nicht zu ihnen gelangen können. Es sind also noch 600 Benjaminiten übrig. Sie wollen hinaufgehen und die 600 Benjaminiten töten, aber was ist das Problem? Wenn man die 600 Benjaminiten tötet, was passiert dann mit einem der Stämme Israels? Es ist wie bei den Spitzmaulnashörnern, sie sind ausgestorben und es gibt keine Benjaminiten mehr vom Stamm der Benjaminiten. Also erkennen Sie, dass wir eine Auszeit rufen müssen. Von diesen Jungs sind nur noch 600 übrig. Wir müssen den Stamm neu konstituieren, oder wir werden einen unserer Stämme Israel verlieren. Aber was ist dann das Problem? Wie werden sich diese Jungs fortpflanzen? Sie müssen jemanden heiraten, aber alle Jungs, die im Kampf waren, haben geschworen, dass sie ihre Töchter nicht mit einem Benjaminiten verheiraten werden. Würdest du deine Tochter einem solchen Mann geben wollen? Nein. Da sagten sie, wir werden unsere Töchter nicht dorthin geben. Also dachte ich, was machen wir jetzt? Wir haben 600 Leute. Wir müssen ihnen Kinder geben und sie sich wieder vermehren lassen. Hier drüben gibt es eine Stadt, die Jabesh Gilead heißt, und die Männer von Jabesh Gilead sind nicht in die Schlacht gezogen. Was sie also taten, war, dass sie zu Jabesh Gilead gingen, 400 Mädchen zusammentrieben und diese 400 Mädchen zu den Benjaminiten brachten. Jetzt hast du nur noch 200 übrig, die keine Frauen haben. Was werden wir jetzt tun? Wir haben 200, die keine Frauen haben. Übrigens, lache nicht, ich denke, du willst es so machen, wie die Bibel es mit dem Dating macht. Du willst dich so verabreden, wie es die Bibel tut. Kuss-Dating auf Wiedersehen, genau wie es die Bibel tut. Sie gehen also nach Silo, und die Mädchen kommen zu einem Fest und sie werden in Silo tanzen, wo der Tabernakel war. Sie werden tanzen. Sie sagten, was wir mit diesen 200 Leuten machen, werden wir in die Büsche stecken. Wenn die Mädchen zum Tanzen rauskommen, kommen die Jungs aus dem Gebüsch, fangen sie und was du fängst, ist dein. Ich habe immer gesagt, Gordon College, wir haben ein Quad. Machst du es so, wie es die Bibel sagt? Das ist also, ja, ich mache Witze. Das ist es, was diesen anderen Jungs passiert. So ist nun der Stamm Benjamin neu konstituiert. Jetzt sagst du, warum erzählst du die blutige Geschichte? Das ist es, was meine Mutter sagen würde. Du musst diese Geschichten nicht erzählen, Ted. Es gibt diese wirklich reißerischen Geschichten in der Bibel, die man College-Studenten nicht erzählen sollte. Meine Frage richtet sich jedoch an mich selbst, teile und herrsche, die Konkubine vergewaltigt und getötet hat, so haben sie die Frauen für Benjamin bekommen, Jabesh Gilead hat die Frauen gestellt. Dieser Jabesh, übrigens, der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass dies für uns später wichtig werden könnte. Es gibt einen Typen, ich werde seinen Namen nicht sagen, aber er war aus Jabesh Gilead, damals die Shiloh-Tänzer, und dort haben sie diese Frauen für die Benjaminiten gefunden. Nun, warum enthält die Bibel diese Geschichte und die Bibel sagt uns nicht warum, aber ich denke, wir haben hier einen Vorschlag mit der Geschichte der Benjaminiten. Was ist das Buch der Richter? Es gibt kein was in Israel? Zur Zeit der Richter gibt es keinen König in Israel, und jeder tut, was in seinen eigenen Augen recht ist. Wer wird der erste König Israels sein? Saul. Aus welchem Stamm stammt Saul? Benjamin. Ich glaube, dass diese Geschichte die Herrschaft von König Saul einleitet. Ich glaube, dass diese Geschichte im Buch des Richters eingefügt wurde, um den Stamm Benjamin zu gründen. Übrigens, wenn sie Saul zum König machen, erinnerst du dich daran, was Saul sagt. Er sagt, ich gehöre dem kleinsten Stamm an. Weiß jeder, warum er aus dem kleinsten Stamm stammt? Ja. Saul wird also aus dem Stamm Benjamin stammen, also denke ich, dass diese Geschichte als Hintergrund für König Saul angesiedelt ist. Mitleid. Nun, die nächste Geschichte ist eine der schönsten Geschichten in der Bibel. Es ist die Geschichte von Ruth. Green Fried Steel Magnolias, das sind Filme in der Vergangenheit über Frauenfreundschaften. Unterscheiden sich Frauenfreundschaften von Männerfreundschaften? Ich habe meine Frau über 30 bis 60 Jahre beobachtet. Ich habe beobachtet, wie meine Frau Freunde findet. So findet sie Freunde und die Art ihrer Freundschaften unterscheidet sich von Jungs- und Jungsfreundschaften. Was du im Buch Ruth hast, sind zwei Frauen, die man in der Schrift nicht oft zu sehen bekommt. Diese beiden Frauen sind beste Freundinnen, die sehr enge Freundinnen werden. Es ist eine schöne Geschichte über Freundschaft im Buch Ruth. Hier ist, was im Buch Ruth passiert ist. Es gibt eine Reihe von Tragödien in dem Buch. Zunächst einmal kommen sie aus der Stadt Bethlehem. Naomi ist eine ältere Frau und ihr Mann Elimelech stammen aus Bethlehem. Es herrscht eine Hungersnot im Land. Was tun sie also, wenn es eine Hungersnot im Land gibt? Sie migrieren. Sie wandern von einer niedrigeren Höhe in eine höhere Höhe, da eine höhere Höhe mehr Regenwasser erhält. Sie kommen also aus Bethlehem, das hier drüben wäre. Sie gehen über den Jordan hinunter und kommen auf diese Seite hinüber nach Moab. Moab liegt etwa 500 bis 700 Fuß höher und was passiert, ist, dass es hier mehr regnet. Deshalb kommen sie nach Moab, um Ernte zu holen. Dann lassen sie sich in Moab nieder und was passiert dann? Sie hat zwei Söhne, Mahlon und Chilion. Wenn ihre beiden Söhne in Moab sind, was für Frauen werden sie heiraten? Geographie plus Hormone ist gleich Liebe. Sie werden Moabiter heiraten. Ihre beiden Söhne Mahlon und Chilion heiraten moabitische Frauen, und eine dieser Frauen ist Ruth. Ruth ist also Naomis Schwiegertochter und ihr Sohn heiratet sie. Was passiert nun in der Erzählung? Alle Männer machen genau das Gleiche. Das passiert oft bei Männern. Was machen alle Männer? Sterben. Das ist normalerweise das, was Jungs tun. Alle Männer sterben. Was jetzt passiert, ist, dass du drei Frauen alleine hast. Drei Frauen in einer eigenen Kultur, ist das schwer? Ja, vor allem in dieser Kultur. Übrigens, stimmt das auch in unserer Kultur? Ja, ich werde nie vergessen, dass ich eine Freundin hatte, die ganze Zeit bei uns zu Hause war, als wir sie als unsere Tochter adoptierten. Sie kam aus Kalifornien und war in Winona Lake, Indiana, unterwegs und nahm ihr Auto mit. Sie war wie unsere Tochter und sie war die ganze Zeit bei uns zu Hause. Also nahm sie ihr Auto und ihre Batterie war leer. Dieser Typ namens Pinky hatte eine Tankstelle und er hat ihre Batterie ausgetauscht. Wenn nun eine Batterie leer ist, stelle ich mir als erstes die Frage, ist die Lichtmaschine in Ordnung oder hat die Lichtmaschine die Batterie getötet? Es ist also nicht wirklich das Problem der Batterie, es ist die Lichtmaschine, die Batterie tötet. Also tauscht der Typ die Batterie aus, lädt ihr viel Geld für die Batterie in Rechnung und etwa zwei oder drei Wochen später, wissen Sie was? In der Sekunde, in der die Batterie leer ist. Sie geht hinein und der Typ versucht, sie jetzt doppelt für die Batterie und die Lichtmaschine aufzuladen. Also kommt sie zurück und sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Nun frage dich, weil sie eine Frau war, hat Pinky sie ausgenutzt? Ja, das hat er. Also war ich wütend und stieg in mein Auto. Ich habe das nur ein einziges Mal in meinem Leben gemacht. Ich fuhr und parkte mein Auto, er hatte zwei Garagentore in seiner Garage. Ich parkte seitlich vor den beiden, damit keine Autos ein- oder aussteigen konnten. Ich ging hinein, um Mr. Pinky zu sehen. Ich fing an, er hatte seine Kunden alle dort aufgereiht, da sitzend. Ich fuhr fort, ihm zu sagen, dass er dieses Mädchen abzocken würde. Ich habe es anfangs sehr sanft gemacht. Er wurde ein wenig angriffslustig. Also hob ich den Ton meiner Stimme und schrie ihn an, wie er dieses junge Mädchen abzockte. Währenddessen saßen alle seine Kunden direkt da. Verstehen Sie, worauf es ankommt. Und deshalb bin ich sehr ungestüm. Dann sagt er, ich muss mein Auto rausholen. Ich sagte, es tut mir leid, ich werde mein Auto nicht bewegen, bis du ihr Geld zurückgibst. Ich ging nirgendwo hin. Endlich der Typ, der mich anbrüllt, geht endlich zur Kasse. Er holt ihren Scheck heraus und wirft ihn uns zurück. Als wir unser Geld zurückbekamen, wissen Sie was? Wir gingen. Übrigens, sagte ich heute aus poetischer Gerechtigkeit, wenn Sie nach Warschau, Indiana, gehen und sich ansehen, wo Pinkys Tankstelle war, raten Sie mal, was mit Pinkys Tankstelle passiert ist. Das ist kein Witz, 2 Jahre später fuhr ein Bulldozer dorthin, sie pflasterten ihn und machten Pinkys jetzt zu einem Parkplatz. Wie auch immer, ich dachte, dass es hier poetische Gerechtigkeit gibt. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es Naomi, Ruth und Orpa gibt. Orpa kehrt nach Hause zurück, aber Ruth geht mit Naomi zurück nach Bethlehem. Man bekommt diese Frauen allein in ihrer Kultur, sind sie in dieser Kultur sehr verletzlich? In dieser Kultur sehr verletzlich. Was sie jetzt haben, ist, dass alle Männer sterben. Etwas, das im Buch Ruth leicht übersehen wird, aber wirklich wichtig ist, sind die Namen der Charaktere. Die Namen der Charaktere sind wichtig. Schau dir den Namen dieses Kerls an, Elimelech. Zu meiner Zeit gab es so einen Song in meinem Alter. Man nannte ihn Elimelech, Elimelech, Elimelech. Jedenfalls war es Elimelech. Eli bedeutet was? El ist Gott. Eli ist mein Gott. Was ist Melech? König. Elimelech ist mein Gott ist König. Dies ist in der Zeit der Richter. Wer ist der König über Israel? Elimelech, mein Gott ist König. Ist das ein guter Name? In der Zeit der Richter ist mein Gott König. Mahlon und Chilion, die Namen der beiden Kinder, bedeuten schwach und kränklich. Was bedeuten schwach und kränklich in der Erzählung? Sie sterben in Ordnung. Siehst du, wie diese Namen unglaublich zusammenpassen? Schwach und kränklich sterben. Spielt Naomi nun mit ihrem eigenen Namen? Naomi, die Mutter, die ihren Mann verloren hat, kommt zurück in die Stadt, und das steht in Kapitel 1, Vers 20. Nenn mich nicht Naomi, Naomi bedeutet Freundlichkeit. Nenn mich nicht Naomi oder Freundlichkeit, ruf mich an, was? Erinnert sich noch jemand daran, nenn mich Mara. Was ist Mara? Bitterkeit. Warum nennst du mich Mara? Weil der Allmächtige mein Leben sehr bitter gemacht hat, bin ich voll ausgegangen, aber der Herr hat mich leer zurückgebracht. Ich bin verbittert. Also sagt sie, nenn mich nicht Freundlichkeit, nenne mich bitter Mara. Übrigens, nur um das zu beenden, wissen Sie, was Ruth bedeutet. Ruth kommt von der Wurzel, die Freundschaft oder Freund bedeutet. Übrigens, welche Rolle spielt Ruth in der Erzählung? Freund von Naomi. Boas und er ist übrigens einer der Helden. Was bedeutet Boas? Boas bedeutet Stärke. Welche Rolle spielt Boas in der Erzählung? Er ist der Starke. Siehst du, dass es wirklich cool ist, Hebräisch zu lernen? Plötzlich sagt man bei diesem Ding, wow, schau dir das an. Es ist irgendwie unglaublich. Nun zur Freundschaft zwischen Naomi und Ruth. Ruth macht hier diese wirklich wunderbare Aussage. Naomi hat gerade gesagt, dass sie die alte Dame ist, sie hat ihren Mann verloren, sie hat ihre beiden Söhne verloren. Sie dreht sich zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, und sagt, geh zurück zu dir nach Hause. Du kannst nicht mit mir kommen. Wenn du mit mir kommst, ich bin alt, wenn ich heute ein Kind hätte, würdest du nicht darauf warten, dass es erwachsen ist, um es zu heiraten. Also geh nach Hause. Der Herr hat bitter mit mir verhandelt. Und sie sagt ihr, sie solle nach Hause gehen. Das ist Ruths Antwort, aber Ruth antwortete, dränge mich nicht, dich zu verlassen oder von dir umzukehren, wo du hingehst, werde ich gehen, wo du bleibst, werde ich bleiben. Euer Volk wird mein Volk sein, und euer Gott mein Gott. Ist das nicht ein schönes Statement? Wo du hingehst, werde ich gehen, wo du bleibst, werde ich bleiben, dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott mein Gott. Ist Ruth eine Freundin? In der Tat ein Freund. Das ist also eine schöne Sache, hier zeigt Ruth liebevolle Treue. Weißt du, ich habe vergessen, dass es hier ein hebräisches Wort gibt, das wirklich schön für diese Art von Beziehung ist. Es ist das Wort Hesed. Ich habe überhaupt nicht viel darüber gesprochen. Hesed, ich habe es in meinem Leben auf verschiedene Weise übersetzt, ich habe es immer mit hartnäckige Liebe übersetzt. Es ist nicht nur Liebe, sondern es ist eine Liebe, die nicht aufhören wird. Es ist eine hartnäckige Liebe, die nur verfolgt. In der DASF übersetze ich es mit treue Liebe, mit anderen Worten, es ist eine treue Liebe, die bleibt. Es ist Ruth, die Naomi gegenüber loyal ist. Sie stellt die Hesed irgendwie liebe ich diese loyale Liebe. Dies ist also ein großartiges Beispiel für Hesed. Übrigens, wer hat die große Hesed ausgerechnet zu allen Zeiten? Gott hat treue Liebe für sein Volk. Das Wort Hesed verwendet wird. Was hier passiert, ist, dass Bethlehem hier unten ist. Ich würde einfach versuchen, ein wenig Geografie hinzuzufügen. Moab ist dort oben, also wandern sie von Bethlehem dorthin aus, Elimelech und Noomi. Sie heiraten und alle jung sterben. Ruth und Noomi kehren nach Bethlehem zurück. Lassen Sie uns diese Geschichte nun irgendwie beenden. Beeinflussen die Umstände die Sicht auf Gott? Als ich jünger war, wurde mir gesagt, dass die Umstände deine Theologie nicht beeinflussen sollten. Aber seht euch das an, nennt mich Mara, weil der Allmächtige mein Leben bitter gemacht hat. Ich bin voll ausgegangen, aber der Herr hat mich leer zurückgebracht. Beeinflussen die Umstände die Art und Weise, wie Menschen Gott betrachten? Mein Sohn ist gerade aus Afghanistan zurückgekehrt. Er wurde fast jeden Tag, an dem er dort war, beschossen. Frage, hat das beeinflusst, wie er Gott sieht? Musste er wirklich damit ringen, wie er über Gott denkt, wenn er gesehen hat, wie Menschen in die Luft gesprengt wurden? Ja, es beeinflusst die Art und Weise, wie du Gott siehst. Deine Umstände beeinflussen, wie du Gott siehst. Ich denke, damit muss man umgehen. Jetzt geht Ruth hinaus. Sie ist eine Nachlesemaschine. Was bedeutet Nachlese? Nachlese bedeutet, dass sie hinter den Erntemaschinen her ist. Also gehen sie raus, nehmen eine Sichel und reduzieren die Lagerbestände. Was passiert, wenn sie das Getreide in die Sichel legen? Ein Teil des Getreides fällt auf den Boden. Was machen die Armen? Die armen Leute folgen ihnen und sammeln das Getreide auf, das die Schnitter fallen lassen. Im Grunde lassen die Schnitter versehentlich Getreide fallen und die armen Leute holen es auf, das nennt man Nachlesen. Was ist los? Ruth geht auf die Nachlese. Sie ist bei den armen Leuten, die versuchen, Nahrung zu sammeln. Bemerkt Boas sie? Boas bemerkt sie und sagt, jeder weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist, ein VW, wo hast du jemals von tugendhaften Frauen gehört? Sprüche Kapitel 31. Er nennt sie eine Frau, Sprüche Kapitel 31. Die Jungs erzählen Boaz, dass sie den ganzen Tag gearbeitet hat. Kümmert sich Boas um sie? Boas sagt, du gehst nicht in das Feld von jemand anderem, bleib bei meinem Feld. Versucht Boas, sie zu beschützen? Gehen sie nicht auf das Feld eines anderen. Dann sagt er den Jungs, dass sie etwas Getreide für sie fallen lassen sollen. Wenn sie also nach Hause geht, hat sie all das Getreide. Naomi sagt, in wessen Bereich warst du? Sie sagt, Boas ist und plötzlich Naomi, Heiratsvermittlerin, sie sagt, Boas ist mit uns verwandt, weißt du. Also kocht sie Ruth und sagt, dass er heute Abend auf der Tenne stehen wird. Wenn du dort hinaufgehst, decke seine Füße auf und lege dich neben ihn, und er wird dir sagen, was du tun sollst. Übrigens, wenn sie hinaufgeht und seine Füße freilegt, erinnere dich daran, was ich dir auf Hebräisch über Füße gesagt habe. Füße können etwas anderes bedeuten, männliche Genitalien, und das tut es in diesem Zusammenhang wahrscheinlich auch. Bedeutet das, dass sie seine Füße entblößt hat? Wahrscheinlich bedeutet es etwas anderes. Bietet sie sich Boas an? Sie bietet sich Boas an. Wird Boas es ihr sagen, nein? Übrigens, wenn irgendjemand anderes in der Zeit der Richter eine Frau gehabt hätte, die sich dem Mann angeboten hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Boas sagt, er kann nicht. Warum? Denn es gibt einen Verwandten, der dem Erlöser näher steht als er, und er wird ihr sagen, nein. Jetzt, wo sie sich angeboten hat, wird sie sich verletzt fühlen, dass sie zurückgewiesen wurde? Sie hat sich ihm gerade angeboten, ihr ganzes Ich, und er wird sagen, nein. Wird sie verletzt werden? Also sagt Boas zu ihr, dass du eine tugendhafte Frau bist, das weiß jeder. Er sagt ihr, ich muss mich mit diesem Typen in Verbindung setzen, der ein engerer Verwandter ist als ich, und wenn er nein sagt, dann werde ich dich heiraten. Also sagt er ihr, nein, aber ehrt er sie? Macht er, ich will es nicht Schmeicheleien nennen, macht er ihr Komplimente? Er ist darauf bedacht, ihre Würde zu schonen? Er sagt ihr, sie solle nach Hause gehen, bevor das Licht angeht, damit niemand weiß, dass sie da war. Er schützt ihren Ruf und gibt ihr Essen, damit sie damit nach Hause gehen kann. Dies wird die Levirat-Ehe genannt. Wenn jemand in der Familie stirbt, heiratet man in die Familie ein und zieht die Kinder der Person groß, die gestorben ist. Dies wird die Levirat-Ehe genannt, bei der man eine Person heiraten und Kinder für die verstorbene Person großziehen muss. Jetzt sagst du, Moment mal, Hildebrand. Warum ist diese Geschichte von Ruth hier drin? In Kapitel 4 ist Ruth die Urgroßmutter von, rate mal, wer? David. Ruth ist die Urgroßmutter von David. Im letzten Kapitel von Ruth erfährst du eine Genealogie, die von Boas bis hinunter zu David reicht. Was bedeutet was? Die Geschichte von Ruth weist nach vorne, auf wen? An David. Das letzte Kapitel des Buches der Richter über die Konkubine des Leviten weist auf Saulus hin. Seht ihr, wie diese beiden Geschichten die ersten beiden Könige Israels auf eine wirklich schöne Art und Weise darstellen? Also die Geschichte von Boas, Boas ist was? Stärke. Beschützt Boas sie? Das ist eine wirklich wichtige Rolle, eine Beschützerrolle, die Boas erfüllt. Und wir sind fertig. Das ist Dr. Ted Hildebrand in seiner Vorlesung Nummer 21 über Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments, der das Buch der Richter mit Simson und die Geschichte der zwei Leviten und das Buch Ruth beendet. Transkribiert von Hannah Towers und Maria Theo Ruff, herausgegeben von Ted Hildebrand.